HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Fidelio. Kultur am Nachmittag.
Mit Christian Sprenger. Ein Zukunftsszenario, von dem man jetzt schon weiß, dass es sich bald so abspielen wird, wenn wir nicht aufpassen. Das ist das Thema von Benjamin Steins Roman Replay. Benjamin Stein ist mein Gast gleich nach der Musik von William Boyce. HR2 Kultur. Computer sind praktisch, Smartphones sind auch praktisch. Überall haben wir alle Informationen, die wir brauchen. Wie wäre es, wenn unser Auge alle Informationen, die es sieht, abspeichern könnte und uns nach Belieben wieder vorführt? Das, so ungefähr, ist die Vision von Benjamin Steins Roman Replay. Ist das unsere Welt der Zukunft? Können wir damit unsere Erlebnisse speichern und anderen zugänglich machen? Schon heute ist der Druck, im Internet präsent zu sein, groß. Wer unter 30 ist und kein Facebook-Mitglied, der grenzt sich aus. Benjamin Stein dreht diese Abhängigkeit immer weiter. Herausgekommen ist sein Roman Replay, der uns zeigt, auf welch fatalem Weg wir uns vielleicht gerade befinden. Herzlich willkommen in HR2 Kultur, Herr Stein.
Ich grüße Sie.
Herr Stein, in Ihrem Roman Replay bekommt der Softwareentwickler Ed Rosen einen Chip eingepflanzt, damit er wieder sehen kann. Das ist ja erstmal ziemlich gut. Doch dieser Chip hat sozusagen ein paar Nebenwirkungen. Welche sind das denn?
Ja, Ed Rosen ist auf einem Auge blind und arbeitet für eine medizinische Forschungsfirma, die Implantate entwickelt, die halt Blinde wieder sehend machen können. Und der Spiritus Rector in dieser Firma, Professor Matana, macht sich Gedanken darum, was es für Auswirkungen hat für den Träger eines solchen Implantats, wenn man sein Wahrnehmungsorgan manipuliert. Weil er geht davon aus, die Welt ist das, was wir wahrnehmen. Wenn wir also anfangen rumzufummeln an unseren Wahrnehmungsorganen, ändern wir potenziell die Wirklichkeit. Mhm. Und deswegen ist Ed Rosen nach der Implantation unter strengster Überwachung. Also alles, was er sieht und hört, wird aufgezeichnet, um zu überprüfen, was er sieht und was er sehen sollte.
Und das wird auch alles abgespeichert, erstmal auf eine Festplatte. Das ist aber ziemlich umständlich. Und dann wird es in eine sogenannte Cloud, also wie man das heute auch schon macht, einfach abgespeichert irgendwo. Und das liegt natürlich bei der Firma Unicom. Wie weit existiert denn diese Welt schon? Ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen, dass es ein so arg Science-Fiction-Szenario ist, was Sie da uns beschreiben, oder?
Also das Einzige, was an diesem Roman Science-Fiction ist, sind die gesellschaftlichen Auswirkungen, die beschrieben werden. Alles, was technisch beschrieben wird, existiert heute bereits. Mhm. Es fehlt lediglich noch die United Communications Corporation, die diese einzelnen technischen Errungenschaften zu diesem Gerät, dem Universal Communicator, zusammenführt. Mhm. Aber Google unternimmt mit dem Project Glass genau den jetzt schon den Vorstoß in diese Richtung. Dabei handelt es sich um ein Gerät, was wirklich aussieht wie die Prototypversion des Universal Communicators, nämlich eine Brille mit Kamera und Mikrofon, die auf das Auge des Trägers halt bestimmte Zusatzinformationen einblenden kann. Und es ist schon, war für mich schon erschreckend, aber nicht überraschend. Mhm.
So weit müssen wir eigentlich noch gar nicht gehen, Herr Stein. Viele von uns geben nämlich jede Menge Daten von sich über Facebook und ihr Smartphone weiter, bewusst und unbewusst. Ja, was sind das eigentlich für Daten? Ich weiß zum Beispiel von Ihrem Facebook-Profil, das habe ich mir angeguckt, soweit ich da reingucken konnte, dass Sie den Film Blade Runner und den Geiger Linus Roth mögen. Was ist daran jetzt so schlimm?
Daran ist überhaupt nicht schlimm, aber erstmal, dass sie überhaupt etwas in meinem Facebook-Profil sehen konnten, liegt daran, dass ich zugestimmt habe, dass sie das dürfen. Mhm. Die meisten Facebook-Benutzer sind gar nicht firm in der Benutzung ihrer der Privacy-Einstellungen von Facebook und haben ihre Profile offen. Was dann bedeutet, dass halt jeder, der dort vorbeikommt, diese persönlichen Informationen sehen kann.
Wenn ich jetzt mit meinem Handynummer telefoniere und im Internet mal was nachschaue, da brauche ich mir doch eigentlich gar keine Sorgen zu machen, oder? Da bekomme ich doch keine Daten abgenommen.
Glauben Sie. Also mit jedem Schritt, den Sie im Internet machen, und da rede ich jetzt nicht nur vom Web, also vom Webbrowser, sondern auch wenn Sie E-Mail benutzen oder andere Dienste benutzen, hinterlassen Sie bestimmte elektronische Spuren. Es gibt heutzutage Programme, die Sie installieren können in Ihrem Webbrowser, die Sie darauf aufmerksam machen, wer gerade was von Ihren persönlichen Daten sich unter den Nagel reißt. Und da werden Sie erschreckt sein, weil es kaum noch kommerzielle Websites gibt, wo nicht irgendein solches Spähprogramm läuft. Und Sie müssen sich das jetzt nicht so vorstellen wie den Bundestrojaner, ja, der wirklich auf Ihren Rechner zugreift und da sich irgendwas nimmt. Nein, was die Firmen interessiert, ist Ihr Surfverhalten zum Beispiel. Mhm. Also von wo nach wo haben Sie navigiert? Wie lange bleiben Sie auf einer Seite? Wofür interessieren Sie sich? Natürlich dann in den sozialen Netzwerkdiensten, wen kennen Sie, welche Rolle spielen Sie in diesen sozialen Netzwerken, also sind Sie eher Meinungsmacher oder sind Sie eher Follower, also jemand, der den Trends folgt. Solche Sachen sind für die Firmen interessant, die werden ausgewertet natürlich, um damit Geld zu machen.
Der Chip im Roman Replay ist zuerst ja eine Sehhilfe, dann ein Erinnerungsrekorder, ein Videoplayer und dann kann man sich darüber auch identifizieren. Das kennen wir ja im Prinzip auch, also wie Sie schon gesagt haben, das gibt es ja alles, was Sie da als Science oder scheinbar Science Fiction darstellen. Erst konnte man mit dem Handy telefonieren, mittlerweile kann ich damit einkaufen, wo immer ich stehe, filmen, recherchieren, mich navigieren lassen. Facebook zum Beispiel war eigentlich ein Programm, auf dem Fotos von Studenten bewertet werden konnten. Heute vernetzen sich über 900 Millionen Menschen über das Programm, das übrigens noch keine 10 Jahre alt ist. Herr Stein, ist diese scheinbar schleichende Entwicklung genau die Gefahr, dass wir das gar nicht so wahrnehmen?
Ja, genau die schleichende Entwicklung ist die Gefahr und vor allen Dingen besteht die Gefahr darin, dass wir nicht reflektieren, was wir da eigentlich tun. Und das ist genau das Szenario, was in dem Roman Replay auch beschrieben wird. Es ist ja nicht so, dass die Leute dort gezwungen werden, dieses Kommunikationsimplantat zu tragen. Sie tun es freiwillig. Also 70% der US-Bevölkerung in dem Roman trägt dann in 15 Jahren dieses Implantat, weil es so cool ist, weil es Spaß macht, weil sie dazugehören wollen, weil sie nicht außen vor bleiben wollen. Und ähnlich ist es mit den sozialen Netzwerkdiensten heute schon. Es ist cozy, es ist gemütlich, man braucht seine Wohnung nicht verlassen und kann sich trotzdem aufgehoben fühlen in einer großen Menge von Freunden, von denen man viel erfährt, mit denen man Dinge teilt. Die Frage ist halt also, wie real ist diese Wirklichkeit, in der wir uns bewegen.
Im Roman Replay ruft Ed Rosen eine Szene ja immer wieder ab. Er liegt mit zwei Frauen nackt auf der Wiese und er schwelgt in seiner Vergangenheit. Und bei fast jeder Gelegenheit beginnt er zwischen Realität und Replay nicht mehr zu unterscheiden. Das klingt auch alles sehr zukunftslastig, aber wie Sie eben schon angedeutet haben, ist das ja eigentlich auch schon Realität. Die meisten werden von sich sagen, das passiert nur Menschen, die es übertreiben. Ist die Dosis auch hier das Gift oder würden Sie sagen, das betrifft jeden, der unterwegs ist digital?
Natürlich macht die Dosis das Gift. Man muss sich aber dieses Thema anschauen, mit denen wir es da zu tun haben. Soziale Netzwerkdienste wie Facebook oder Google Plus, sie animieren die Benutzer dazu, den Dienst immer mehr zu nutzen. Es fehlt sowas wie eine Funktion des negativen Feedbacks. Also am besten kann man sich das verdeutlichen bei Facebook. Man kann den Like-Button drücken, ja, also den Daumen nach oben. Das Gegenteil davon, also den Daumen nach unten gibt's nicht. Mhm. Das wäre also vielleicht ja demotivierend für andere Benutzer. Das heißt, es ist, wird eine Stimmung schaffen, also eigentlich ständige Euphorie, die dazu animiert, die Dienste immer mehr zu nutzen und immer weniger eigentlich zu hinterfragen, was tue ich da, was gebe ich da eigentlich her?
Vielen Dank bis hierhin, Benjamin Stein. Nach der nächsten Musik reden wir sofort weiter über Ihr Buch Replay. H2 Kultur. Benjamin Stein ist Schriftsteller und Computerexperte. In seinem neuen Roman Replay entwirft er ein Bild der Zukunft, in der wir fast alle einen Chip im Kopf haben, der es uns ermöglicht, Erinnerungen auf Knopfdruck zurückzuholen. Replay eben. Diese Geschichte zeigt uns, wie wir mit der digitalen Welt umgehen und wohin uns das führen könnte. Herr Stein, all das, was es im Internet gibt oder das meiste, was es im Internet gibt und diese sozialen Netzwerke, die kosten uns ja nichts. Die sind kostenfrei. Das ist ja eigentlich wunderbar. Oder mit was bezahlen wir da? Da wird doch richtig viel Geld verdient.
Ja, genau. Also allein die Tatsache, dass Unternehmen wie Facebook also zu milliardenschweren Unternehmen geworden sind binnen kurzer Zeit, sollte uns doch schon mal auf die Idee bringen, dass wir durchaus bezahlen für diesen Service. Wir müssen kein Geld hinlegen auf den Tresen, aber wir bezahlen mit einer anderen Währung. Und diese Währung sind unsere personenbezogenen Daten. Daten, die eigentlich niemand anderen etwas angehen, es sei denn, wir haben den persönlich kennengelernt und uns bewusst entschieden, wir wollen bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit, unserer Vergangenheit, unseres Lebens mit ihm teilen. Ja, wenn man zum Beispiel ein Date hat, ja, überlegt man sich halt sozusagen, was bin ich bereit über mich zu erzählen und was vielleicht erst beim zweiten oder dritten Date. Alle diese Informationen geben wir diesen Firmen in die Hand. Viel mehr, als wir das irgendjemandem auf der Straße auf die Nase binden würden. Und das Spannende dabei ist, also wir tun es überhaupt nicht in dem Bewusstsein, dass wir damit einen Preis bezahlen. Und ich gehe davon aus, dass dass wenn uns bewusst wird, dass wir hier einen Verlust an Privatheit erlitten haben, den wir auch nicht wieder rückgängig machen können, dass es dann schon für vieles zu spät ist.
Jetzt frage ich Sie mal so ein bisschen ketzerisch. Es war doch schon immer so, wenn es neue technische Errungenschaften gab. Es wird einfach gemacht, was möglich ist. Früher hatten die Menschen zum Beispiel Angst, in Zügen zu fahren. Die dachten irgendwie, wenn sie den Mund aufmachen und das Fenster ist auf, dann platzen sie, glaube ich. Ja. Bis jetzt ging doch immer alles gut. Sind wir vielleicht ein bisschen panisch geworden?
Nein, ich finde es nicht vergleichbar. Denn wenn Sie mit dem Zug fahren, geben Sie nicht dauerhaft etwas von sich her. Also Sie haben da vielleicht Angst, dass was passiert und Sie machen es einmal und dann wissen Sie, naja, ist gar nicht so schlimm. Bei dieser Preisgabe unserer Privatsphäre passiert tatsächlich etwas Dramatisches, was nicht zu vergleichen ist jetzt mit den Dingen, die passiert sind bei der Erfindung des Telefons. Es wird einfach lückenlos aufgezeichnet, wo wir gewesen sind, was wir gemacht haben, wen wir getroffen haben. Und wir haben keine Möglichkeit mehr, da etwas rückgängig zu machen. Also wenn Sie Ihr Facebook-Profil löschen oder wenn Sie einen einzelnen Beitrag auf Ihrem Facebook-Profil löschen, kann ich Ihnen versichern, der wird nur als gelöscht markiert. Die Daten bleiben bei dem Unternehmen verfügbar für Analysen und damit verdienen die ja ihr Geld. Also mit diesem Profiling herauszufinden, wer sie eigentlich sind und welche Rolle sie, sage ich mal, für eine kommerzielle Nutzung spielen könnten. Und das ist eine Sache, die hat es bislang noch nicht gegeben, mit keiner technischen Errungenschaft, dass sie so viel von ihrer persönlichen Freiheit aufgeben und es auch noch bereitwillig tun.
Herr Stein, wir beide sind 1970 geboren. Sind wir vielleicht die letzte Generation, die diese Veränderung noch mit Abstand beobachten kann? Also die, die danach kommen, sind mit dem Internet aufgewachsen, die sogenannten Digital Natives. Die stellen weniger in Frage. Können die Jüngeren die Gefahr, die sie jetzt gerade ja geschildert haben und auch die in ihrem Roman die große Rolle spielt, können sie die Gefahr nicht erkennen?
Ich glaube tatsächlich, dass da viel zu wenig reflektiert wird. Und eine Sache, die ich hochspannend finde, ist, was wir gerade mit der Piratenpartei erleben. Also in Berlin sind sie inzwischen in politischer Verantwortung. Ja, sie haben also eine Fraktion. Sie müssen im politischen Betrieb funktionieren als Partei. Und da läuft plötzlich dieses Prinzip der totalen Transparenz amok, weil man feststellt, also, dass gerade im politischen Bereich ein bestimmter Teil Geheimnis oder Konsensfindung in einem kleineren Rahmen notwendig ist, damit es überhaupt funktionieren kann. Und was wir feststellen werden, also davon gehe ich felsenfest aus, dass im privaten Bereich diese Problematik ganz genau so existiert, wenn ihnen wirklich alles auf der Stirn geschrieben steht. Wer sie heute sind, wer sie jemals waren, dann können sie eigentlich nicht mehr als Mensch vernünftig leben.
Herr Stein, Sie gehen ja mit Ihrem Buch auch in Schulen, lesen da. Was sagen denn die Schüler zu Ihrem Buch? Da sind Sie wahrscheinlich der große Spielverderber, oder?
Die Schüler haben eine große Sympathie für Ed Rosen. Ed Rosen ist ja leitender Angestellter der United Communications Corporations und dann irgendwann auch Minister für Kommunikation und Citizen Relationship Management. Und er sieht die ganze Sache völlig entspannt. Er sagt, das ist die großartigste Erfindung, die Menschheit also jemals gemacht hat. Kann überhaupt nichts Unangenehmes daran finden. Und es holt die Schüler genau in ihrem Empfinden ab. So stehen sie zu Facebook, zu Google Plus, so stehen sie zum Netz. Es ist einfach alles easy und cool und toll. Dann kommen natürlich die bösen Fußangeln, die Geschichte stellt. Und gerade in der Beschreibung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, also zu der diese totale Transparenz führt, die bringt die Schüler dann zum Nachdenken. Mhm. Und dann entwickelt sich halt in den Gesprächen nach der Lesung dann häufig die Diskussion eben über digitale Spuren, überhaupt mal ein Bewusstsein, was bedeutet es eigentlich, wenn ich meine gesamte Kommunikation in unverschlüsselter Form einem Unternehmen in die Hand gebe, ist noch dazu am anderen Ende der Welt sitzt und überhaupt nicht also unserer Datenschutzgesetzgebung unterliegt und so weiter. Darüber haben die noch nie nachgedacht in aller Regel und kommen da zum ersten Mal dann zum Nachdenken, dass das problematisch sein könnte. Ja, denn mein Tagebuch veröffentliche ich ja auch nicht in der Zeitung und stelle ich auch nicht, sage ich mal, dem Lehrerkollegium in der Schule zur Verfügung. Mhm. Meine gesamte E-Mail aber, die vertraue ich bedenkenlos einem kommerziellen Unternehmen in den Vereinigten Staaten an. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung und das bekommen die Schüler dann in der Diskussion mit. Da geht, sage ich mal, dann schon ein Reflexionsprozess, kommt da in Gang.
Tja, müsste man vielleicht ein Fach digitale Welt oder sowas in der Schule einrichten? Was meinen Sie, oder ist das übertrieben?
Nein, finde ich überhaupt nicht übertrieben. Ob man gleich ein Fach einrichten muss, weiß ich nicht. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass sowas sehr früh unterrichtet werden muss. Also eigentlich bevor sich bestimmtes Nutzerverhalten bei den Kindern eingeschliffen hat.
Herr Stein, wir reden jetzt die ganze Zeit eigentlich in so einer Metaebene. Sie hätten ja auch ein Sachbuch schreiben können. Warum ein Roman?
Weil ich nun mal Literat bin, also Romancier bin und weil mich natürlich die künstlerische Gestaltung viel mehr interessiert, als ein Fachbuch zu schreiben. Man darf ja nicht vergessen, es ist einfach ein Buch, was sich auch einfach durchschwarten lässt, was, sag ich mal, viele Ebenen hat, also viele auch verborgene Dinge, die man entdecken kann. Es ist ein literarisches Buch. Und dass da nun ein Thema dahinter liegt, also was im Moment brandaktuell ist, kann ja nicht schaden. Aber mich interessiert es halt immer, sage ich mal, von der literarischen Warte aus. Und was man in einem Fachbuch auch niemals hätte machen können, ich erzähle ja diese Geschichte aus der Sicht eines der Protagonisten, also eines der totalen Befürworter und Miterfinders dieser Technologie. Und er selbst stellt überhaupt nicht fest, was der Leser sehr wohl feststellt nach einiger Zeit, der Mann steht überhaupt nicht mehr aus seinem Bett auf.
Ein unangenehm plausibles Science-Fiction-Szenario hat die Rundschau zu ihrem Buch gesagt und dem kann ich nur zustimmen. Vielen Dank für das Gespräch, Benjamin Stein. Ja, und ihr Buch Replay, das ist bei CH Beck erschienen. Danke für das Gespräch, Herr Stein.
Ich danke Ihnen.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.